Hallo und herzlich willkommen hier bei Signals for Life zu unserer zweiten Folge, in der wir uns wieder der medizinischen Robotik widmen wollen. Wir haben hier heute eine Doktorandin zu Gast aus Stuttgart, die uns quasi ein bisschen mitnimmt in ihre noch recht frische Promotionszeit und uns ein Forschungsthema eben aus der medizinischen Robotik näher bringt, ganz passend zu den aktuellen Leitinnovationsthemen. Eben haben wir die ersten zwei Folgen zu Neurotechnologie, die Folgen aus Hannover zu smarten Implantaten gehabt und jetzt ja zuletzt in Lübeck uns auch schon mit einem medizinischen Robotiksystem rund um Ultraschall beschäftigt. Das war auf jeden Fall sehr, sehr spannend und ich freue mich natürlich, dass wir heute hier Ada zu Gast haben. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst.
Hi, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Vielleicht magst du einfach zu Beginn dich selbst einmal vorstellen. Wer bist du denn? Und vielleicht kannst du uns gleich mal erzählen, wie du überhaupt dazu gelangt bist, zu sagen, ich möchte gerne promovieren.
Sehr gern. Ich bin Ada Lotter-Bachmann. Ich bin am Institut für Medizintechnik hier an der Uni Stuttgart und darf hier seit Dezember letzten Jahres hier auf einem Forschungsprojekt arbeiten. Und ich habe auch die Bachelor, also mein Bachelor und mein Master in Medizintechnik gemacht, auch hier in Stuttgart und den Bachelor in Kooperation mit Tübingen noch, aber bin eigentlich immer hier geblieben. Und ich glaube, zur Promotion bin ich gekommen, weil mir das Studium einfach super viel Spaß gemacht hat und ich noch nicht ganz bereit war, damit aufzuhören und loszulassen. Also mir hat das echt große Freude gemacht und auch die Abschlussarbeiten zu schreiben, also die Bachelor- und die Masterarbeit, fand ich immer total toll. Das wollte ich einfach gerne weitermachen.
Ja, total schön. Ich weiß, ganz viele, das hatten wir letztes Jahr auch in den Folgen, wo es so rund um Bachelor und Master eben allgemein ging und um Nachwuchs im MINT-Bereich. Da war es schon ein Thema, dass sie gesagt haben, ja, unsere Studiengänge sind halt nicht so schreibintensiv in Anführungsstrichen. Wenn wir quasi eine Bachelorarbeit schreiben oder eine Masterarbeit schreiben, ist es das erste Mal, dass wir so wirklich längere Texte schreiben und teilweise brauchen wir da richtig irgendwie nochmal eine Schreibwerkstatt für oder manche sagen auch, es liegt mir eigentlich gar nicht so unbedingt. Von daher glaube ich, ist ein Riesenvorteil, wenn man sagt, das gefällt mir, weil auf dich natürlich in etwas weiter Zukunft noch, aber auf dich kommen natürlich irgendwann Paper zu und auch Veröffentlichungen und das macht es dir wahrscheinlich leichter, wenn du sowieso gerne schreibst.
Ja, also fürs Schreiben, das war schon am Anfang eine Herausforderung, weil man irgendwie total auf diese Klausuren fixiert war und das Schreiben lag dann schon ein bisschen zurück mit der Schule. Aber ich fand auch, also was mich besonders gereizt hat, war auch dieses ganze Theoretische, was man gelernt hatte, mal wirklich praktisch anzuwenden und so eine Fragestellung zu haben, die sehr offen ist und die man sich auch reinfuchsen kann. Also wo man nochmal total viel lernt, aber auch das theoretische Wissen praktisch anwendet und auch diese Freiheit hat und Kreativität braucht, um dies zu beantworten oder zu lösen.
Ja, kann ich gut verstehen. Da erinnere ich mich gerade an eine Folge, auch aus dem letzten Jahr, lustigerweise. Ich glaube, es war eine Professorin, die davon erzählt hat, dass sie damals bei ihrer Wahl rund um den Studiengang geguckt hat, was denn zu ihr passt. Und das war noch relativ, also es ist quasi noch sehr in der Vergangenheit gewesen. Es war sehr geschlechtsstereotyp dann auch die Empfehlung, die bei rauskam. Und sie hatte aber eine Begeisterung für Kreativität angegeben.
Mhm.
Und weinte dann auch, ja, ist es denn niemandem klar, so nach dem Motto, wenn wir hier als Ingenieure, Ingenieurinnen unterwegs sind, wie krass kreativ wir eigentlich sein müssen.
Ja.
Und dass es ja quasi darum geht, irgendwie innovativ zu denken und Lösungsansätze zu finden. Und das ist ja super kreativ, meinte sie. Fand ich irgendwie total, also ich fand es super einleuchtend und ich habe trotzdem davor nie das so miteinander assoziiert. Das war, fand ich ganz, ganz amüsant, wie überzeugt sie da auch meinte, das ist total der kreative Beruf. Also
ja.
Macht es unbedingt.
Ja, voll, ja.
Also vielleicht nochmal sozusagen für all unsere ZuhörerInnen da draußen, die sagen, Mensch, ich habe jetzt irgendwie schon eine Weile nicht eingeschaltet. In diesem Jahr haben wir sozusagen die Chance, junge DoktorandInnen hier zu Gast zu haben, die uns mit in ihre Promotionszeit nehmen. Und wir haben jetzt, glaube ich, in diesem Jahr wirklich die unterschiedlichsten sowohl Promotionsanstellungen als auch quasi unterschiedliche Promotionsstände hier, also von noch recht zu Beginn bis zu, ich bin eigentlich kurz davor abzuschließen und muss mich ein bisschen damit gedanklich beschäftigen, wie es danach aussieht. Wie ist es bei dir? Wie bist du an deine Promotionsstelle gekommen? Hat sich das so praktisch ergeben? Hast du geguckt, wo irgendwas ausgeschrieben ist und dich ganz klassisch irgendwo drauf beworben? Konntest du dein Thema sozusagen ein bisschen mit beeinflussen oder war das schon sehr starr vorgegeben aufgrund der ausgeschriebenen Promotionsstelle? Wie wir ja schon wissen, das habe ich ja schon vorweggenommen, stehst du noch recht am Anfang der Promotion.
Ja, genau. Also ich habe im Dezember gestartet und das war so ein richtig schöner fließender Übergang von meiner Masterarbeit. Also ich habe das hier auch am Institut, habe ich meine Bachelor- und Masterarbeit gemacht. Also ich bin schon ja hier sehr treu geblieben dem Institut, würde ich sagen. Meine Masterarbeit, also beides hat mir super viel Spaß gemacht, wie schon gesagt. Und bei meiner Masterarbeit habe ich schon gemerkt, dass ich das vielleicht länger machen wollte. Und dann hat sich auch eine offene Stelle hier ergeben. Das ist ein Forschungsprojekt für ein Jahr mit einem bestimmten Thema, das gefördert wird von der Vektor-Stiftung. Und darauf habe ich mich dann beworben. Das heißt, ich habe bis November meine Masterarbeit geschrieben und dann konnte ich im Dezember direkt auf diesem Projekt starten.
Ja.
Das ist jetzt eigentlich für ein Jahr vorgesehen, jetzt nach einem halben Jahr konnten wir das Projekt verlängern, sodass ich jetzt nur noch eine halbe Stelle auf dem Projekt arbeite und eine halbe Landesstelle dazu bekommen habe, um auch noch ein bisschen Zeit für Lehre und andere Dinge zu haben. Und dadurch geht das Projekt jetzt bis nächstes Jahr, aber dann mal schauen. Also es ist, wie gesagt, noch dieses Forschungsprojekt. Es muss nicht unbedingt noch mein Promotionsthema werden. Also das habe ich noch gar nicht definiert, aber das ist meine aktuelle Anstellung.
Okay, verstehe. Also das heißt, du bist erstmal in der Promotionsfindungsphase, aber durch die Projektmitarbeit in einer befristeten, aber klar definierten Anstellung. Und wenn sich dann daraus dein Promotionsthema herauskristallisiert, dann wäre das ein Way to go. Aber es gäbe auch noch andere Möglichkeiten. Richtig?
Ja, genau. Also das Thema kann auf jeden Fall Grundlage sein oder ich kann das auch als Inspiration nutzen, um so ein bisschen in andere Bereiche zu gucken von dem Thema aus oder aber auch noch was anderes wäre möglich. Es ergibt immer Sinn, auch mit so einem Forschungsprojekt vielleicht ähnlich daran zu bleiben, je nachdem, wie lange die gehen. Wenn man jetzt ein Forschungsprojekt von 2 bis 3 Jahren hat, würde man ja das als erstes als Promotionsthema nehmen, weil man sich eh sehr viel Zeit da rein investiert und sich damit beschäftigt.
Jetzt war das letztes Mal so, dass ich zu Tolga meinte, medizinische Robotik, so richtig war das hier im Podcast noch nie Thema. Nimm uns doch mal mit, was ist das überhaupt? Ich würde sagen, für all unsere ZuhörerInnen, die das sich nochmal anhören wollen, macht das unbedingt. Das hat mir auf jeden Fall geholfen, einen guten Start in die generell möglichen Forschungsrichtungen zu bekommen. Vielleicht magst du uns aber mal erzählen, wie so dein thematischer Schwerpunkt sich, du hast ja gesagt, das hat sozusagen, es war ein fließender Übergang. Das heißt, spätestens im Master hast du wahrscheinlich Schwerpunkte gesetzt, die so deinem Forschungsinteresse entsprechend waren. Woran sitzt du denn aktuell? Woran forschst du? Was könnte sozusagen dein potenzielles Promotionsthema werden?
Spezialisiert habe ich mich auf Medizingerätekonstruktion und bin dann mit meinem Masterarbeitsthema, das ging dann um Robotic Scrub Nurse, also dass man die Aufgabe von einer Scrub Nurse oder einer operationstechnischen Assistenz von einem Roboter machen lässt. Also dass der in Zukunft vielleicht irgendwie die Instrumente anreicht und diese Aufgabe übernimmt und dadurch das Pflegepersonal einfach entlastet. Und da habe ich mich mit der Übergabe beschäftigt, wie man die gut gestalten kann, weil diese Mensch-Roboter-Interaktion ist ja nochmal ein ganz eigenes Feld. Das war einfach ein sehr tolles Thema, da mit dem Roboter zu arbeiten. Und mein jetziges Thema ist auch in der medizinischen Robotik, jetzt eher chirurgische Robotik. Genau, ich glaube, das wurde in der letzten Folge auch schon besprochen. Also da geht es nicht darum, dass ein Roboter autonom irgendwas selber macht. Der Chirurg oder die Chirurgin operiert immer noch, aber die Bewegung wird übertragen von einem Eingabegerät auf ein Ausgabegerät oder von einem Master auf einen Slave. Und dieser Roboter führt nur die eingegebenen Bewegungen am Patienten oder Patientin aus. Und in dem Bereich bin ich auch. Da ist ja das bekannteste System, der Da Vinci-Roboter, der ist etwas größer und ich mache das Ganze ein bisschen kleinskalierter in der Mikrochirurgie und da am Beispiel von der Ophthalmochirurgie, also Augenchirurgie. Da muss man sehr präzise arbeiten, weil es sehr feine Strukturen sind, die auch sehr sensibel sind und da ist so mein Forschungsthema angesiedelt.
Wie kann ich mir das denn vorstellen? Weil ich habe jetzt quasi so den unmittelbaren Vergleich. Ich weiß bei, also du entwickelst dann ja nicht den gesamten Roboter, wenn man das jetzt so plakativ benennen kann, sondern du wirst wahrscheinlich ähnlich wie in allen Forschungsverbundprojekten oder in grundsätzlichen Forschungsprojekten ein Puzzleteil zu der Gesamtforschung sozusagen erschließen. Womit beschäftigst du dich sozusagen? Also was ist die Fragestellung, wenn du sagst, ihr seid quasi dabei, in die Chirurgie schon zu gehen, dann gehe ich davon aus, dass es wahrscheinlich einen Prototypen irgendwo schon geben wird. Wie weit fortgeschritten ist das? Wird inzwischen schon sozusagen mit einem medizintechnischen Roboter gearbeitet und es geht so ein bisschen darum, das zu optimieren oder Sachen noch zu erschließen? Oder geht es darum, das überhaupt erstmal zu machen? Wo seid ihr da?
Also es ist noch ein sehr aktuelles Forschungsthema. Es gibt ein System für die Augenchirurgie, das hat seit 2019 CE-Kennzeichnung und ist kommerziell erwerblich, aber es ist immer noch sehr viel in der Forschung und klinische Studien für verschiedene Krankheiten oder Anwendungen. Und unser System ist noch so ein bisschen abgekoppelt. Also das Projekt heißt Origin, was für Origami-inspirierte Roboterkinematik für die Mikrochirurgie oder beziehungsweise die Ophthalmochirurgie heißt. Und wir wollen ein ressourceneffizientes und frugales robotisches System aufbauen. Also wir bauen schon eine eigene Kinematik oder Mechanik auf mit einer Aktuierungseinheit und auch einem Eingabegerät, also ein ganzes System, aber sehr einfach frugal. Und unser Ansatz ist, den Slave-Roboter, also der die Bewegung ausführt, so ein bisschen zu trennen in zwei Komponenten. Einmal diese Aktuierungseinheit, die vielleicht auch teurere Komponenten beinhaltet und ein sehr kostengünstiges, disposable Robotermechanik, die dann tatsächlich am Patienten ist und durch eine kostengünstige Herstellung eben disposabel geschaltet werden kann und dadurch auch diesen Sterilitätsaspekt besser umsetzen kann. Und wir beschäftigen uns eben mit diesen disposablen, kostengünstig, am besten monolithisch herstellbaren Mechanismen.
Ja, okay. Das heißt, ihr arbeitet wahrscheinlich relativ eng auch schon mit einem Industriepartner zusammen, der das dann potenziell irgendwann vertreiben möchte. Du meintest, ihr seid über die Vektor-Stiftung,
genau.
Ja, darüber ist das Projekt ausgeschrieben. Also ich frage nur, weil auch das ist ja total, es ist total unterschiedlich. Es gibt natürlich Forschungsprojekte, die sind irgendwie vom BMBF gefördert oder dienen erstmal dafür, überhaupt Grundlagenforschung zu generieren. Und dann, und das hatte ich jetzt tatsächlich erst ein einziges Mal in 5 Jahren, gibt es tatsächlich sogar Promotionsstellen, die explizit über einen Industriepartner ausgeschrieben sind und dann auch komplett finanziert sind, also losgelöst von einer klassischen Uni-Anstellung beispielsweise jetzt. Und natürlich gibt es auch da Forschungszusammenschlüsse sehr nah an der Industrie. Wie ist das bei euch in dem Zusammenhang?
Also das Forschungsprojekt ist losgelöst von der Industrie oder irgendwelchen Partnern, sondern es geht wirklich erstmal um die Erforschung des Themas. Da ist einfach das gefördert worden, damit wir das untersuchen können, ob das vielleicht potenziell Chancen hat und wir daraus auch vielleicht weitere Themen erarbeiten können. Aber genau, erstmal ohne Industriepartner und auch, ich würde sagen, Grundlagenforschung im Ingenieurwesen. Also es ist jetzt noch nicht in der Klinik einsetzbar oder also davon ist es noch sehr weit weg.
Ja, okay, verstehe. Wie kann ich mir denn deinen Forschungsalltag dann vorstellen? Bei Tolga weiß ich, da war es quasi so, dass er durch das das UKSH in Lübeck, so. Wir haben hier oben in Schleswig-Holstein mehrere UKSH-Standorte, deshalb nur so zur Auflösung vielleicht der Irritation. Aber er hatte quasi die Möglichkeit, sowohl natürlich erstmal an einem Prototypen zu schauen, wie präzise muss was sein, wie muss jetzt irgendwie der Druck sein, welche Mechanismen, welche Bewegungen sind die, die sinnvoll sind. Und dann kann es quasi nach und nach, dadurch, dass es quasi angegliedert an die Klinik dort ist, eben auch in die ersten Versuche vor Ort gehen. Wo seid ihr? Wo stehst du vor allen Dingen? Und wie kann ich mir deinen Forschungsalltag vorstellen? Bist du mehr bei dir im Büro, das, was ich hier jetzt gerade sehe, oder bist du eher viel, viel mehr im Labor oder wo bist du?
Also wir arbeiten auch viel mit Prototypenaufbau. Ich habe auch einen Aufbau im Labor, wo schon die erste Version steht. Wir nutzen hier auch diese Prototyping-Mechanismen wie 3D-Druck, um einfach mal ein System aufzubauen und da steht zu haben und dann von da aus weiterzuentwickeln. Also Vor allem jetzt gerade bei meinem Robotersystem soll das ja disposabel sein und dann im Spritzguss später herstellbar. Spritzguss macht erst Sinn ab einer bestimmten Teilegröße, Teileanzahl. Deswegen stellen wir das eben aus ähnlichen Materialien, aber im 3D-Druck her, was nochmal ganz andere Eigenschaften hat. Aber dass man das System schon mal aufbaut, da Versuche fährt und schaut, was vielleicht auch noch Themen sind, die man sich anschauen muss oder kann. Ich sitze viel in meinem Büro und bin auch noch am Einarbeiten und Recherchieren und gucken, wie ich vielleicht auch das Thema in einzelne Arbeitspakete für Abschlussarbeiten verpacken kann. Aber es gibt auch schon einen Prototypaufbau, an dem auch geforscht wird.
Was ist denn sozusagen gerade noch anders gefragt. Das ist ja das Schöne an Forschung, dass nach jeder Erkenntnis, nach jedem Fortschritt meist irgendwie 10 neue Fragen aufploppen.
Ja.
So wahrscheinlich auch bei euch, sonst wäre es nicht nochmal weiter verlängert worden. Es gibt offensichtlich coole Erkenntnisse und trotzdem weiteren Klärungsbedarf beziehungsweise das Potenzial, noch mehr herausfinden zu können oder optimieren zu können. Was sind denn quasi so Sachen, wo du sagst, das klappt eigentlich schon ziemlich gut oder da wurden so ein bisschen die Erwartungen erfüllt oder vielleicht sogar übertroffen, wer weiß. Und das ist eigentlich gerade noch so das, wo wir sagen, da müssen wir eben in die Recherche gehen oder da müssen wir nochmal das und das machen. Dazu lese ich mich irgendwie gerade ein.
Also ich finde diesen disposablen, Origami-inspirierten Ansatz total toll und finde das ein super spannendes Forschungsthema, weil dieses Origami-inspirierte kommt daher, dass man monolithisch im Spritzguss eine Struktur herstellen kann, die erstmal planar ist, also zweidimensional eher, und das Ganze dann durch Festkörpergelenke, das kann man sich vorstellen wie so ein Brotdosenverschluss oder so ein Shampoo-Flaschenverschluss, wo das Gelenk in dem gleichen Material drin ist, wie man da dann eine dreidimensionale Konfiguration dann zusammenbauen kann. Und das finde ich ein total spannendes Thema. Ich glaube, da muss man noch schauen, wo vielleicht auch die richtigen Anwendungen in der Medizintechnik sind, wo das wirklich von Vorteil sein kann. Ob das jetzt ein Robotermechanismus ist für die Ophthalmo, weil man eben durch die Festkörpergelenke Effekte von klassischen Gelenken wie Stick-Slip oder viel Reibung nicht hat. Oder ob man das vielleicht in andere Anwendungen ob das da mehr Vorteil bringt.
Würdest du denn sagen, grundsätzlich geht es darum, dass Bewegungsabläufe dadurch noch geschmeidiger oder vielleicht auch natürlicher der menschlichen Bewegung getreu möglich sind? Und das wäre quasi der Vorteil, den man damit erzielen möchte?
Ja, genau. Also man kriegt es auf jeden Fall mit dem klassischen Maschinenbau auch hin, aber es sind eher dann teurere Komponenten.
Aha.
Und wenn man jetzt ein günstiges oder vor allem disposables System bauen möchte, muss es natürlich günstig sein. Und da eignen sich Festkörpergelenke, weil sie diese Effekte nicht haben und dadurch sehr präzise sein können, so wie man vor allem wenn man im Augenhintergrund operiert, sein muss. Also da ist vor allem die Limitation das Handzittern oder der physiologische Tremor von Menschen. Und da können eben solche robotischen Systeme total unterstützen. Und das wollen wir eben auch mit einem sehr günstigen System hinkriegen und nutzen dadurch eben diese Festkörpergelenke.
Ja, um im Idealfall dann wahrscheinlich Geräte zu entwickeln, die dann auch wirklich irgendwie in vielen Praxen stehen können und nicht nur in irgendwie High-Class-Krankenhäusern und dann nur ein einziges Gerät.
Genau, ja.
Ja, verstehe.
Sind ja super teuer und es ist, also viel ist ja auch noch die Zulassung und klinische Studien, was so der Hauptfaktor ist bei Kosten, aber in der Zukunft wäre es total toll, solche günstigen Systeme dann zu haben, die man dann vielleicht auch in ressourcenschwache Regionen auch bringen könnte.
Mhm. Ja, also ich habe natürlich jetzt einige Fragen, weil ich denke mir, was reizt dich denn an dem Thema? Hast du quasi schon so eine Idee, wo du sagst, oh, da könnte ich eine Promotion, schon so ein Promotionsthema draus machen? Dann finde ich, dass du wirklich unheimlich gut gerade die medizinischen Anwendungsbereiche erklären kannst. Und das ist gar nicht unbedingt so selbstverständlich. Also natürlich, ihr studiert schon irgendwo an der Schnittstelle zu medizinischen Technologien, aber trotzdem habe ich das immer wieder erlebt, dass viele IngenieurwissenschaftlerInnen schon auch irgendwo das sozusagen die Chance gegeben bekommen müssen, Einblick in die medizinischen Bereiche zu bekommen, um zu verstehen, was wird überhaupt an welcher Stelle wie benötigt? Was kann ich sozusagen mit meinem Know-how da an der Stelle machen? Das heißt, mich würde natürlich schon ein bisschen interessieren, wie ihr in Stuttgart oder du im Speziellen arbeitest. Und ob du jetzt sagst, so für mein Promotionsthema, das Auge, das wird es irgendwo werden. Oder vielleicht sagst du auch, also Anwendungsbereich, weiß ich gar nicht, ob ich mich so festlegen möchte, aber vor allen Dingen die Idee, mit der Origami-Technik zu arbeiten, das könnte ich mir sehr gut als Promotionsthema vorstellen. Und wohin das führt, mal schauen. Hast du da für dich schon ein Bauchgefühl oder eine Tendenz oder bist du so, dass du sagst, also erstmal bin ich jetzt hier seit einem halben Jahr und ich habe definitiv noch diese Stelle, mal gucken.
Ja, es ist nicht so leicht, da so mich dann auch so für ein Thema festzulegen, weil es ja schon eine lange Zeit ist und da auch das Potenzial zu sehen, wenn man vielleicht noch nicht so ganz in dem Thema drin ist. Aber es geht auf jeden Fall in so die beiden Bereiche, die du jetzt auch erwähnt hast. Also ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass man noch weiter in die Ophthalmochirurgie geht und vielleicht das System dann eher als Plattform versteht, das genutzt werden kann, um dann weiter an Themen zu forschen, wie beispielsweise Feedback an die operierende Person, also dass man irgendwie sich mit Sensorik beschäftigt und wie man vielleicht diese Abstandsmessungen im Auge oder die Kraftmessungen im Auge erstmal messen kann und zweitens dann vielleicht auch an die operierende Person rückmelden. Auf einfache Weise, also dass das nicht alles nur über die visuelle Wahrnehmung passiert, sondern vielleicht auch haptisch oder auditiv. Und auf der anderen Seite finde ich aber, wie schon gesagt, dieses Origami-inspirierte Thema total toll, um da zu gucken, was vielleicht Anwendungsgebiete sind. Aber genau wie du meintest, ist es gar nicht so leicht, auch immer diesen Kontakt zu einer Klinik oder zu ÄrztInnen zu haben, um da richtiges Feedback zu bekommen, was überhaupt sinnvoll ist und was gebraucht wird. Also das ist echt super schwierig, aber das Sinnvolle, also das ist ja genau die Schnittstelle in der Medizintechnik, dass man da eigentlich diesen Austausch hat zwischen den MedizinerInnen und den IngenieurInnen.
Also absolut. Ich weiß, je größer natürlich irgendwo ein Projekt oder ein Forschungsverbund ist, desto eher ist es natürlich auch irgendwo schon interdisziplinär aufgebaut, damit man genau das hat, diese Kommunikation. Und teilweise im Idealfall hat man irgendwie IngenieurwissenschaftlerInnen, MaterialwissenschaftlerInnen, dann nochmal aufgeteilt, Physik, Elektrotechnik und Medizin irgendwo mit abgedeckt. Und selbst das ist nicht mal eine Garantie, dass dann definitiv was Produktives bei rauskommt, weil es dann auch erstmal die Herausforderung ja mit sich bringt, dass die sich miteinander und untereinander verstehen müssen.
Total,
und das
ja.
auch gar nicht unbedingt so easygoing ist.
Ja.
Jeder hat so sein eigenes Fachvokabular und ich glaube, was viele auch unterschätzen, gerade irgendwie vielleicht im außeruniversitären Kontext, ist, dass nur weil man vielleicht in der Welt der Forschung unterwegs ist, nicht automatisch alles Komplexe links und rechts versteht.
Ja, ja.
Ich finde das immer schon so faszinierend, wenn man irgendwie was studiert, ist man ja auch nicht plötzlich Expertin über Nacht per se für den Fachbereich, sondern man spezialisiert sich halt. Und das ja sogar schon im Studium, indem man irgendwelche Kurse explizit wählt oder irgendwann Schwerpunkte auswählt.
Ja, voll.
Das kann ich gut verstehen. Dafür ist ja an sich das total schön, dass es sowas gibt wie das VDE YoungNet oder auch die DGBMT, wo man über dann Konferenzen oder irgendwelche Tagungen oder so einfach auch mal andere Leute kennenlernen kann und sein Projekt vorstellen kann oder seine Ideen, theoretisch, und das feedbacken kann. Und dann im Idealfall sich jemand denkt, ah cool, Ada Lotta, die hat das und das gerade auf dem Tisch liegen. Ja, da fällt mir eigentlich noch der und der Anwendungsbereich zu ein. Da melde ich mich doch mal.
Das ist ja perfekt, ja.
Ja, also das ist natürlich irgendwie so das, was man, glaube ich, in der Promotion dann definitiv mitbekommt. Kommunikation ist so das A und O. Also selbst am eigenen Standort, ob es dann auch um Sachen geht, die vielleicht nicht so wirklich aufgehen oder man sich anders vorgestellt hat, da hilft es natürlich dann irgendwie mit dem Lehrstuhl drüber zu reden und dann aber auch irgendwo nach außen zu zeigen, hey, da und da geht's drum, wie kann man irgendwie noch von anderen Leuten lernen, profitieren oder sich eben zusammenschließen. Das ist ja eigentlich ganz aufregend, dass das sozusagen noch alles auf dich zukommt. Noch so viele Vorstellungen, Poster-Sessions deiner Forschung.
Ja, total. Ja, ich durfte Anfang des Jahres auf die Automate-Konferenz schon einmal mit und das war total toll, da das mal zu sehen und auch so die ganzen Forschungsthemen mal mitzukriegen, was andere Leute machen. Das war super spannend, ja.
Ja. Jetzt finde ich es immer noch mal ganz schön, du hast ja gesagt, du recherchierst. ich komme aus den Geisteswissenschaften. Ich sehe, und du meintest, du bist auch in deinem Büro primär. Wie kann ich mir deine Recherche vorstellen aktuell? Liest du Paper und schaust quasi, was wurde überall zu dem, was gerade für euch relevant ist, schon so mehr oder weniger? Was gibt es für Erkenntnisse? Sammelst diese oder guckst du da deutlich gezielter? Wie ist gerade dein Vorgehen sozusagen?
Ja, definitiv. Also am Anfang habe ich auch erstmal so grob geschaut, was für Systeme gibt es. Also es gibt sehr viele Forschungsgruppen, die an solchen robotischen Systemen für die Ophthalmo forschen. Und dann dieses ganze Origami ist nochmal ein ganz extra Thema. Also wie man auch Origami in technischen Anwendungen benutzt. Also das wird auch ganz viel in der Luft- und Raumfahrttechnik verwendet. Beispielsweise das James Webb Teleskop, also da diese Spiegel und Sonnenschutzschilder möglichst kompakt zusammenzupacken, um es dann im Weltraum wieder zu entfalten. Also da wird Origami auch verwendet. Und da gibt es einfach, also man kommt da immer so in so ein kleines Rabbit Hole, wenn man da anfängt, sich da Paper durchzulesen, weil es immer mehr gibt. Genau, also noch sehr verschiedene Paper einfach mir anzuschauen. Und auch, was dann die aktuellen Forschungsthemen sind. Also es gibt schon viele Systeme und die schauen dann expliziter eben beispielsweise diese Abstandsmessung im Auge mit OCT oder mit IOCT oder auch, wie man das dann feedbackt an die operierenden Personen. Da schaue ich mir dann auch Forschungsgruppen an und was die sonst noch so schreiben. Das ist eigentlich ganz interessant und man kriegt so langsam so einen Überblick, wie so ein Netz, wer was macht, genau.
Am Auge kann man ja relativ viel operieren. Ist das quasi, woran ihr überlegt, einfach ein grundsätzlicher Operationsassistent, so nenne ich es jetzt mal, für die Augenchirurgie und dann ist quasi die Operation vor Ort mehr oder weniger nur noch eine Abstimmungseinstellungssache oder habt ihr den Anwendungsbereich vielleicht auch aufgrund der Überlegungen zu dem robotischen System dahinter schon relativ eng gestrickt?
Ja, also am Anfang war das sehr offen und ich kannte mich mit diesem medizinischen Gebiet auch gar nicht aus. Also da musste ich auch erstmal sehr viel lesen. Der häufigste Eingriff ist Katarakt, also grauer Star. Aber dadurch, dass das so ein häufiger, etablierter Eingriff ist, dauert der auch nicht lang und wird routinemäßig gemacht. Also da würde das gar nicht so einen Sinn ergeben, vielleicht so ein robotisches System zu verwenden, weil dann Aufbau und Kalibrierung viel mehr Zeit in Anspruch nehmen würde. Deswegen werden die Systeme eher für den Augenhintergrund, die vitreoretinale Chirurgie verwendet, also dass man am Glaskörper oder an der Retina operiert, weil da auch diese ganz feinen Strukturen sind, wo man eben sehr präzise sein muss. Und deswegen gehen wir auch eher in diese Richtung. Also so ein bekannter oder klassischer Eingriff, der da genannt wird, ist so ein Membrane Peeling. Da wird so eine ganz, ganz feine Membran am Augenhintergrund abgenommen, um keine Zugkräfte auf die Retina zu haben oder die zu kompensieren. Ich hoffe, ich rede jetzt nicht so viel Falsches in der Medizin. Ich komme nicht daher, aber genau.
Ja, aber ich habe mich das auch gefragt. Also klar, man muss irgendwie obviously an den grauen Star denken. Das wäre auch jetzt wahrscheinlich so das mit das Einzige, was ich dir konkret hätte benennen können, was ich auf dem Schirm habe, was man machen kann. Und dann dachte ich ja auch, gut, es sind ja ganz unter, also das Auge ist ja unheimlich komplex. Und wie du auch schon gesagt hast, es ist halt ein sehr kleines Konstrukt, sehr sensibles.
Total, ja.
Irgendwie sensibel ist vielleicht gar nicht das richtige Wort, sehr vulnerabel auf jeden Fall. Also da kann wirklich jede Kleinstbewegung schon was ausmachen, wenn die nicht präzise ist.
Genau, ja, da will man nichts falsch machen am Auge.
Deshalb dachte ich auch, okay, das ist ja total interessant. Ich kann mir gut vorstellen, dass es robotische Systeme gibt, die grundsätzlich quasi erstmal als sozusagen präziserer Arm der OperateurInnen gesehen wird, aber in dem Fall erschließt sich das sehr, was du sagst. Also, dass man einfach sagt, okay, das, den Aufwand, das verfehlt so ein bisschen das Ziel, was wir ja haben, dass es quasi ein Produkt ergibt, was kostengünstig zu erwerben ist. Und dementsprechend kann man da aber schon den Anwendungsbereich dann gleich dem dann auch anpassen. Ich finde es ja ganz schön, dass wir mit dir sozusagen eine Person haben, die so ganz am Anfang steht. Also ja eigentlich mit Promotionsvorhaben ohne Promotionsstelle oder ohne Promotionsthema. Das bietet uns so ein bisschen die Möglichkeit, auch nochmal zu gucken, warum hast du dich eigentlich überhaupt sozusagen für deinen Studiengang so entschieden? Letztes Jahr war das ganz große Thema zu sagen, MINT quasi und Nachwuchs, das ist gerade super problematisch. Ja, wir haben natürlich Leute, die hier diese Fächer studieren, aber es ist auf jeden Fall auch irgendwo rückläufig. Woran liegt es überhaupt? Und was sind dann Beweggründe für Leute, die gerade sagen, doch, doch, ich möchte das unbedingt studieren? Was war es irgendwie bei dir, weshalb du gesagt hast, ich möchte das studieren und jetzt ja auch relativ begeistert gesagt hast, also ich habe noch gar nicht genug und deshalb möchte ich auch noch nicht gehen. Also eine Promotion muss schon auf jeden Fall noch sein.
Also ich war schon immer sehr technisch interessiert. Mir hat Mathe und auch MWT in der Schule sehr viel Spaß gemacht. Und ich glaube, meine Familie hat mir da auch einfach sehr gut zugeredet, dass das was wäre. Und das Reine wollte ich dann aber nicht machen. Und Medizin war schon immer so ein Thema, was mich auch sehr interessiert hat. Und da habe ich den Studiengang gehört und fand es total passend, weil auch mein kleiner Bruder Diabetes Typ 1 sehr früh bekommen hat. Und da hatte er immer diese kleinen Insulinpumpen oder auch das Blutzuckermessgerät. Das fand ich einfach total interessant und dachte mir so, ja, das klingt wie was sehr Passendes und hat sich jetzt auch als sehr gute Entscheidung herausgestellt. Also es ist ja auch einfach sehr zukunftsträchtige Branche, sehr vielfältig. Man kann in ganz verschiedene Bereiche ja immer noch gehen. Ja, und das hat sich gut gepasst dann.
Ja, das kann ich bestätigen. Ich weiß, als wir vor wirklich einigen Jahren hier mit dem Podcast angefangen haben, war das Konzept noch ein bisschen anders. Wir hatten immer zwei ExpertInnen, die quasi schon nach ihrer Promotion auf ihrer Karriereleiter standen und sowohl aus dem medizinischen als auch aus dem technischen Bereich dann ihre Forschungen, die sie miteinander machen, sozusagen vorgestellt haben. Und da war es unheimlich faszinierend. Ich glaube, dadurch, dass ja, wenn man sich vorstellt, wie viele medizinischen Anwendungsbereiche es grundsätzlich gibt, kommt man schon nicht mehr, also es ist unschaffbar, das jetzt mal eben aufzuzählen.
Ja, total.
Und wenn man dann darüber nachdenkt, was es quasi auf der technischen Seite dann gibt, also das ist einfach, da ist noch so viel möglich, dann gibt es auch schon Dinge, die sich natürlich mit den zeitlichen Entwicklungen auch weiterentwickeln müssen und es gibt auch noch so viele Sachen, die quasi gar nicht erforscht sind, die vielleicht auch jetzt erst irgendwo klar werden, das ist irgendwie total schön und wie du eingangs gesagt hast, es ist medizinischer Bereich, Menschen helfen, das ist etwas, was immer notwendig ist. Es ist irgendwo eine gewisse berufliche Sicherheit definitiv damit verbunden. Und ich glaube, gerade jetzt irgendwo natürlich auch mit dem demografischen Wandel ist es etwas, wo man fast schon sagen kann, es ist gar nicht ohne schaffbar. Also ohne eine gewisse medizintechnische Unterstützung wird das, glaube ich, ein ganz schönes Ding.
Ja.
Sonst werden.
Ja, vor allem, wenn man sich anguckt, also, dass ja es einen krassen Pflegepersonalmangel gibt, dass man da auch weiter Forschung betreibt. Also was kann man denn automatisieren? Wo kann man denn die Pflegekräfte auch entlasten oder das medizinische Personal?
Ja, das ist ganz schön, also wie du sagst, quasi entlasten. Das ist ja so manchmal ein bisschen die Angst davor. Tolga und ich haben da letztes Mal auch kurz drüber gesprochen. Es geht ja nicht darum, dass man irgendwen ersetzen möchte oder quasi eine Personalie abbauen möchte in dem Kontext, sondern es geht ja wirklich eher um eine Art Unterstützung.
Genau,
und
ja.
Auch in der medizinischen Robotik geht es nicht eher darum, dass dann am Ende da keine ÄrztInnen mehr stehen sollen, sondern dass es an sich gerade in der Chirurgie einfach noch präziser sein kann. Also die Rate an eventuellen Operationsfehlern, und die gibt es natürlich, weil der Mensch ist halt irgendwo auch fehlbar, dass die quasi noch geringer ausfällt.
Genau,
und
ja.
Das, glaube ich, ist total wichtig, dass man dann eben auch mit solchen Formaten wie jetzt beispielsweise hier oder grundsätzlich da die Gesellschaft mitnimmt und sie quasi auch an den Entwicklungen teilhaben. Was passiert da eigentlich gerade Cooles und was kann das sozusagen bedeuten und wo kann es dann eventuell eben die Entlastung bringen oder eben die Unterstützung?
Ja, voll, genau.
Ja, du hattest ja, als wir uns sozusagen zuvor besprochen haben, also für unsere ZuhörerInnen, wir treffen uns immer einmal davor und um uns quasi einmal wenigstens vorher kennenzulernen. Und da hast du ja auch gesagt, irgendwie Wissenschaftskommunikation, das ist schon was dich auch beschäftigt und interessiert, wo du sagst, es ist einfach, wird irgendwie, also es ist wichtig und es war immer wichtig. Ich könnte dir gar nicht sagen, ob man sagt, es wird immer wichtiger. Es kommt einem so vor, einfach, glaube ich, aufgrund der globalen Ereignisse, dass man das Bedürfnis hat, man müsste noch mehr kommunizieren oder man müsste irgendwie noch zielgerichteter kommunizieren. Aber grundsätzlich gab es Wissenschaftskommunikation natürlich schon immer.
Ja. Ja, ist super
machst
wichtig.
Du,
ja.
Macht ihr da jetzt schon was im Projekt? Habt ihr das, also ist das so, dass du sagst, das ist auch irgendwo Teil dessen, beziehungsweise das habe ich irgendwie hier mit auf dem Schirm?
Also das Wissen teilen oder veröffentlichen ist ja so dieser Grundsatz aus der Wissenschaft, dass man Paper schreibt und die Erkenntnisse der Allgemeinheit am besten, bestenfalls kostenlos zur Verfügung stellt, damit alle sich dieses Wissen aneignen können und dann von da an weiterforschen. Also das ist ja ein total schöner Ansatz und da sind wir jetzt auch so ein bisschen dran, also zu gucken, was können wir denn schon veröffentlichen in Papern und um dann auch auf Konferenzen zu gehen, wie vorhin schon gesagt, und in Austausch zu gehen, vielleicht auch Kritik zu bekommen zum Thema oder in welche Bereiche man noch gehen kann. Aber genau, also ich glaube, wo wir jetzt dran sind, ist vor allem zu schauen, welche Ergebnisse können wir schon publizieren.
Mhm. Ja. Ich habe mich ein bisschen jetzt gefragt, du sagst ja, die Promotion war für dich klar, einfach weil du sagst, du möchtest nach dem Studium, du konntest dich da noch nicht ganz von trennen, wissenschaftlich zu arbeiten. Hast du damals auch drüber nachgedacht, vielleicht statt der Promotion, also weil Forschen und wissenschaftliches Arbeiten, wir hatten das, glaube ich, in Freiburg, dass eine von den beiden ist quasi direkt nach dem Master erstmal in die Industrie gegangen und hat dann quasi, nee, in Hannover war das, Niklas war das, hat dann quasi erstmal in der industriellen Forschung gearbeitet und war dort tätig und hat festgestellt, dass es an sich rein so vom Forschungskontext auch cool ist, aber hatte Gründe, warum er dann doch nochmal wieder zurück an die Universität wollte. War das für dich überhaupt ein Punkt, wo du darüber nachgedacht hast, oder hat sich das auch einfach gar nicht ergeben, weil die Option, an der Uni zu bleiben, einfach schon da war?
Also ich finde es auch total toll, in der Entwicklungsabteilung in der Industrie zu gehen und dann tatsächlich an einem Gerät zu entwickeln, das dann auch auf den Markt kommen soll. Also dass man wirklich sieht, was man dann auch tatsächlich gut. Und in der Uni ist ja auch schon noch viel Forschung und mal gucken, was klappen könnte und was vielleicht nicht. Aber dadurch, dass sich das so schön während meiner Masterarbeit ergeben kann und eigentlich schon immer so mein Traum war, auch an der Uni erstmal zu bleiben und dann vielleicht zu gucken, ob es in die Industrie geht, habe ich das jetzt nicht aktiv überlegt.
Mhm. Ja, bei ihm war es so ein bisschen der Grund, dass er gesagt hat, dass er da halt die Forschung sehr zielgerichtet ausgelegt
genau,
ist.
ja.
Also es gibt quasi klare Vorgaben, wohin soll das irgendwie führen. Und wenn die Ergebnisse, die man generiert, nicht zu den potenziellen erhofften Ergebnissen irgendwo führen, dann wäre das jetzt in einem universitären Kontext trotzdem ein Ergebnis,
ja,
was ja eine Relevanz
genau, ja.
hat, weil es in irgendeinem Kontext dann neue Grundlagen eventuell erschließt oder die Grundlagenforschung erschließt, aber im industriellen Kontext einfach in dem Moment keinen Mehrwert hat. Und das war sozusagen in dem Moment für ihn der Punkt zu sagen, okay, fühle ich gerade noch nicht. Ich möchte eher ein bisschen offener schauen, was kann ich quasi zu einem Themengebiet überhaupt für Erkenntnisse generieren.
Mhm.
Er hat dann auch gesagt, na klar, gerade wenn man irgendwie eine These hat und die bestätigt sich nicht, dann ist es momentan noch so in der Forschung, dass man sehr von Erfolgsgeschichten lebt. Also ein Paper berichtet von den Dingen, die geklappt haben und die Thesen, die quasi bestätigt werden konnten oder die Fragestellungen, die man beantworten konnte und nicht davon, dass ein Aufbau quasi absolut gar nicht aufgegangen ist.
Nee.
Auch wenn das natürlich auch eine Erkenntnis ist, nicht? Weil es heißt, okay, es muss Weg B, C, D, E, F mehr oder weniger sein.
Ja.
Aber der erste war es jetzt leider nicht. Und trotzdem hat er gesagt, findet er das einfach super schön, dass er überhaupt die Freiheiten dann quasi hat innerhalb einer Promotion. Also das gehört ja irgendwo dazu. Ich hoffe, du hast davon nur ganz wenige Momente, aber die meisten in ihrer Promotion erleben das immer mal, dass dann halt Sachen nicht aufgehen.
Ja.
Und ich glaube selbst danach, also ich glaube, es ist halt die Essenz der Forschung zu sagen, Dinge gehen nicht immer auf, Dinge funktionieren
ja.
nicht, sonst wären sie keine Fragestellungen, die schon länger irgendwo im Raum stehen.
Ja.
Man muss halt irgendwo darauf rumknobeln. Hattest du das bei deiner Masterarbeit auch schon? Also das kann ich immer ganz, Masterarbeit ist natürlich so das Abschlussding nach dem Studium und es ist definitiv größer, aber es steht natürlich in keinem Verhältnis zu einer 3 Jahre langen Promotion.
Ja, ich glaube, ich hatte viel mehr, dass ich immer dachte, man könnte das noch und das fehlt noch und man kommt einfach nicht so schnell voran, wie man gerne vorankommen würde. Und man sieht dann immer, je tiefer man drin ist, immer mehr Bereiche, die eigentlich auch total spannend wären. Und da muss man sich selber so ein bisschen einschränken, was man denn jetzt tatsächlich macht. Damit habe ich viel mehr gestruggelt. Genau, solche Rückschläge gehören auf jeden Fall dazu. Und das kommt sicher auch noch. Und man will natürlich irgendwie positive Ergebnisse haben und was Schönes, was man dann publizieren können. Aber da muss man sich, glaube ich, auch immer so ein bisschen setzen, dass es in der Wissenschaft vor allem wichtig ist, methodisch vorzugehen und diese Erkenntnisse zu generieren, auch wenn sie vielleicht nicht so sind, wie man es gerne hätte. Aber das ist sicher herausfordernd und das wird bei mir sicher auch noch kommen.
Ja, aber das Gefühl kenne ich ganz gut, dass man quasi erstmal lernen muss, welcher Rahmen ist dem Projekt sozusagen angemessen. Also was ist zu komplex und was bringt einen am Ende sozusagen dazu, dass man dann gar nicht mehr so tief wirklich forschen kann zu einem Puzzleteil, wenn du quasi ganz, ganz viele hast und sagst, also eigentlich alles wäre super spannend, reicht die Zeit und die vorgesehenen Rahmenbedingungen ja dann gar nicht unbedingt dafür aus.
Ja.
Kenne ich aber auch sehr gut.
Ja, vor allem, wenn man sich noch nicht so auskennt, dann findet man immer die Themen spannend und dann eröffnen sich da ganz neue Herausforderungen. Also jetzt bei unserem System war auch die soll das noch charakterisiert werden und das stellt man sich erstmal einfach vor, dass man da so einen Messaufbau hat, aber dann kommt man wieder so die Herausforderung, dass es gar nicht so einfach ist, in so einem kleinen Messvolumen dreidimensional zu vermessen, so ein Instrument, das sich bewegt. Und dann ergeben sich neue Herausforderungen. Das heißt, es wird auch einfach immer so kleine Dinge werden dann auch einfach schnell groß, mit denen man sich dann neu beschäftigen kann.
Ja, und ich glaube auch da, das war so ein Riesen-Learning meinerseits als Person, die quasi nicht in den Ingenieurwissenschaften beheimatet ist. Ihr seid ja auch unheimlich abhängig, je nach Forschungsthema, klar, aber trotzdem von den super komplexen Geräten teilweise, mit denen ihr arbeitet. Also wenn man sich denkt, ich gehe jetzt morgen irgendwie ins Labor und mache das, heißt das für viele, ich muss irgendwie erstmal den ganzen Aufbau richtig irgendwie einstellen, vorbereiten. Alleine das dauert gefühlt dann eine Woche, bis ich wirklich das machen kann, was am Ende sozusagen mein Erkenntnisgewinn ist. Und mit einem Ergebnis habe ich ja eigentlich gar kein Ergebnis, sondern ich muss es ja irgendwie verifiziert machen.
Ja.
Also auch da ist, glaube ich, manchmal so die Vorstellung davon, wie einfach in Anführungsstrichen das geht, doch nochmal eine ganz andere.
Ja, genau. Oder ob man auch die Technologie da hat. Also da muss man dann auch schauen, ob man es vielleicht dann woanders herholen kann, weil man sich jetzt nicht immer so ein 500.000-Euro-Gerät kaufen kann, sondern man muss halt mit dem arbeiten, was einem zur Verfügung steht oder was man vielleicht an anderen Instituten an der Uni kriegt. Genau.
Ja. Sag mal, jetzt sind wir recht fortgeschritten in unserer Folge. Was ist denn so das, wo du sagst, ich bin jetzt irgendwie gerade in so einer Findungsphase meines Themas? Das könnte ich irgendwie auch anderen mitgeben. Oder das würde ich gerne Leuten mitgeben, die vielleicht selbst überlegen, soll ich noch promovieren oder vielleicht nicht? Also bist du schon an dem Punkt, vielleicht sagst du auch, ich bin noch zu frisch in der Situation selbst drin, als dass ich das jetzt schon so rauskristallisieren könnte. Das kann ich auch gut, total gut verstehen. Aber vielleicht hast du schon so ein Bauchgefühl, wo du sagst, oh, irgendwie, das wäre nochmal ein cooler Tipp oder das kann ich jetzt schon so sagen, das kann ich euch mitgeben, wenn ihr überlegt, Promotion ja oder nein.
Worauf ich mich auch verlassen habe, war einfach dieser Spaß bei diesen Abschlussarbeiten. Also ein Thema zu bekommen oder sich auch vielleicht ein Thema selber zu suchen, was einen so begeistert, dass man da richtig eintauchen möchte und da auch die Kompetenzen, die es dafür braucht, vielleicht auf dem Weg sich anzueignen selbstständig und da einfach so interessiert ist, ein Thema bis zum Ende so zu durchdringen und dann einfach zu veröffentlichen, ob das jetzt, vielleicht so wie wir es vorhin hatten, ob das jetzt direkt was bringt oder anwendbar ist oder ob es erstmal darum geht, das Wissen zu generieren oder die Erkenntnisse zu generieren. Und ich glaube, wenn man daran Spaß hatte während des Studiums, das musste man ja auf jeden Fall 2 oder 3 Mal vielleicht machen, wenn man den Master hat, dann ist das eigentlich ein ganz guter Weg, glaube ich, auch an der Uni zu bleiben und sich da ein Thema zu suchen, mit dem man sich dann noch länger beschäftigen kann als vielleicht nur ein halbes Jahr in der Masterarbeit.
Ja, absolut, glaube ich auch. Und dann ist es ja immer noch, also man verschiebt ja quasi den Zeitraum so ein bisschen nach hinten, um zu gucken, also man verschließt ja keine Tür. Das finde ich eigentlich ganz schön an der Option bei euch mit der Promotion, nur weil ihr dann, weil man quasi sagt, ich promoviere jetzt, heißt es noch lange nicht, dass man nicht nach der Promotion immer noch sagen könnte, ich gehe jetzt in die Industrie oder
total.
im Idealfall, das wäre jetzt, sagt eine junge Gründerin, deshalb meine Wertung dazu, aber es ist natürlich wertfrei. Eventuell entwickle ich quasi in meiner Promotion ein medizintechnisches Produkt, wo ich ein Patent drauf mit anmelden kann und sich sogar vielleicht etwas ausgründet oder was auch immer.
Ja,
also das ist ja eher so ein bisschen die Möglichkeit, nochmal seine forschungswissenschaftliche Expertise zu schärfen, das Profil vielleicht zu schärfen dahingehend für den Arbeitsmarkt. Und selbst danach sind quasi alle Möglichkeiten wieder da. Also klar, so ein bisschen die aktuelle Situation mit Anstellungen an einer Universität sind natürlich schwierig. Und gerade nach einer Promotion muss man dann auf jeden Fall gucken. Das dachte ich mir jetzt auch gerade bei dir. Ich finde es natürlich schon spannend, wie entspannt du bist. Also viele Leute wollen promovieren und können nicht promovieren, weil es keine Stelle gibt.
Ja.
Oder wollen promovieren und können aber nur auf Themen promovieren, die ausgeschrieben sind. Und du hast ja so gesehen deine Promotionsstelle in Aussicht, bist aber jetzt erstmal über ein anderes Projekt angestellt, was definitiv auch auslaufen wird. Also ich weiß gar nicht, wie oft ihr das noch verlängern könnt, aber es wurde jetzt definitiv einmal verlängert. Und häufig gibt es da ja irgendwo auch Einschränkungen in der Wiederholbarkeit. Aber du scheinst total mit dir sozusagen im inneren Ausgleich zu sein, dass das alles so seinen Weg geht. Und du dann, wenn du dein Promotionsthema festgesetzt hast, dann sozusagen da auch deine Promotionsstelle hast.
Ja.
Das ist entweder Urvertrauen oder bereits das Feedback vom Lehrstuhl, dass das schon seinen Weg gehen wird.
Ja, das ist natürlich eine Unsicherheit. Ich weiß, ich glaube, ich habe jetzt erstmal, weil sich das so ergeben hat, dachte ich, ist der richtige Weg. Und ich glaube, das ist jetzt eher was Persönliches, dass ich denke, es wird sich schon immer so ergeben. Und vielleicht kommt dann auch was Neues. Vielleicht klappt das gar nicht, dass ich hier bleibe. Das kann natürlich sein, die Unsicherheit besteht. Aber ich bin eigentlich ganz zuversichtlich, dass das was Neues, Cooles kommen wird. genau. Und das Projekt wurde nicht direkt verlängert, sondern es wurde reduziert, jetzt auf eine halbe Stelle und dadurch sozusagen auf nächstes Jahr verlängert mit dieser halben Landesstelle, die jetzt etwas sicherer ist als diese halbe Forschungsprojektstelle, ja.
Ja, absolut. Ach, aber ich finde, also ich habe das noch nie gehört. Deshalb finde ich das eigentlich total schön für dich in dem Moment als Chance, dass du quasi, also die meisten gehen, glaube ich, klassisch nach dem Master in die Suche nach einer Promotionsstelle oder haben die schon fest sozusagen. Aber diese Zwischenzeit, die du jetzt hast, und das scheint ja auch kein per se definiert bestimmter Zeitraum zu sein, aber zumindest, also es gibt ein Enddatum erstmal, aber du kannst, wenn ich dich richtig verstehe, jederzeit sagen, jetzt habe ich mein Promotionsthema oder das wird das potenzielle Promotionsthema und könntest dann auch starten. Und das finde ich irgendwie für dich total schön, nochmal in deiner Entwicklung hinsichtlich deiner Forscherinnen-Identität, weil du natürlich die Möglichkeit hast, deutlich mehr abwägen zu können, was mache ich jetzt wie? Du bist quasi schon drin in einem Projekt, du bekommst ganz viel mit vom Forschungsalltag, du setzt dich schon viel tiefer mit einem Thema auseinander als quasi vorher in der Masterarbeit und kannst dann nochmal abwägen, macht es Sinn, hier mehr den Schwerpunkt draufzulegen oder eher dort oder möchte ich vielleicht, wie wir es ja vorhin besprochen haben, gehe ich eher in die Richtung Origami-Technik oder sage ich, ich möchte mich mehr mit den verschiedenen Anwendungsbereichen beschäftigen. Und das ist ja an sich, also wenn ich das so rekapituliere, ganz schöner Luxus.
Total, ja, ist total Luxus, dass ich jetzt in dem Forschungsprojekt schon mal reingucken kann und so schnuppern, ob ich das weitermachen will. Und ja, genau, also es ist noch offen, wann ich anmelde oder vielleicht auch welches Thema. Und es kann natürlich auch sein, dass ich noch eine Anstellung vielleicht über ein anderes Forschungsthema kriege, dann wird es vielleicht auch Sinn, das zu nehmen. Also es ist noch ein bisschen offen, was schon auch toll ist, diese Freiheit. Aber es liegt, glaube ich, auch an meinem Institut.
Ja, Ja, das kann sehr gut sein. Also ich glaube, das hat auch immer ein bisschen was mit den finanziellen Mitteln der jeweiligen Standorte wahrscheinlich auch zu tun. Also ich kenne auch sehr, sehr viele Leute, die würden total gerne mehr DoktorandInnen nehmen. Und da gibt es auch total viele super kompetente, spannende Menschen mit tollen Ideen. Und dann ist aber die Möglichkeit einfach nicht so da wie bei euch.
Ja, auf jeden Fall.
Aber ich sag immer, wir wollen quasi positiv, optimistisch die Folge verlassen. Hast du denn jetzt in dem Zeitraum nach deiner Masterarbeit irgendwie so deine Favorite-Anekdote oder so einen Moment, wo du gesagt hast, das ist so auf jeden Fall vom Erlebnis nochmal eine ganz andere Erfahrung hinsichtlich der Studienzeit, so im Forschungsalltag? Oder sagst du, eigentlich kann man das gar nicht so direkt benennen, weil es sehr ähnlich ist, nur deutlich tiefergehend?
Ich würde, glaube ich, genau das Gegenteil sagen. Also ich wollte ja einfach so drin bleiben und sowas Ähnliches machen wie in der Masterarbeit. Und ich glaube, die Erkenntnis ist schon, dass man viel weniger Zeit dafür hat, weil noch ganz andere Aufgaben dazukommen, wenn man an einem Institut arbeitet. Also das war eine Erkenntnis, dass es schon anders ist, so eine Stelle zu haben. Und was aber toll ist, dass eben auch diese ganzen anderen Aufgaben dazukommen und das auch ganz vielfältig wird, jetzt auch mit Abschlussarbeiten betreuen, dass man da mit Studierenden dann zusammenarbeitet, vielleicht an dem Projekt oder wie vorhin auch schon gesagt, so eine Konferenz und da in Austausch gehen und ganz viele andere Themen zu sehen. Also das sind irgendwie total schöne Momente, die jetzt dazugekommen sind.
Ja, also auch gerade auf einer kommunikativen Ebene, wenn wir nochmal zu dem Thema Wissenschaftskommunikation irgendwie kommen. In dem Moment bist du ja jetzt bei der einen Aufgabe, wenn du sagst, Abschlussarbeiten betreuen, teilst du ja irgendwie dein Wissen, deinen Erfahrungsschatz sozusagen mit anderen. Kannst du aber, glaube ich, auch selber nochmal wieder ganz viel mitnehmen. Was machen sich andere für Gedanken? Wie gehen andere vielleicht auch an ihre Forschungsarbeiten dran? Was kannst du vielleicht daraus mitnehmen?
Man ist ja dann auch in einer ganz anderen Rolle. Also da lernt man auch für sich selber, glaube ich, super viel.
Ja, das habe ich ganz oft bei DoktorandInnen gehört, dass sie sagen, wenn sie quasi lernen, ihre Forschung mit anderen zu teilen, die quasi gar nicht so tief drin sind, und dann zulassen, dass sie wiederum aber auch ihre Perspektiven damit einbringen können, ist das wie so eine Rückversicherung. A, kann ich überhaupt meine Komplexität so gut verstehen, dass ich sie verringern kann, ohne den Inhalt sozusagen zu verlieren? Und B, kann ich wirklich alle Fragen mehr oder weniger nicht beantworten? Also es wird immer Leute geben, die irgendwo Fragen haben, die einfach noch nicht zu beantworten sind. Aber das fand ich eigentlich ganz schön, weil es so einen sehr wertschätzenden Mehrwert quasi einfach mit sich bringt.
Total,
der Austausch, ja. Vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ich bin natürlich total gespannt. Ich habe das maximale Bedürfnis, dass wir dich Ende des Jahres hier nochmal einladen. Und wenn es nur so ein kurzer, wie ist der Stand-Update ist, vielleicht machen wir das sogar. Also wir haben schon überlegt, ob wir irgendwas Specialiges zu Weihnachten machen. Und vielleicht gucken wir ja mal bei all den DoktorandInnen vorbei, die dieses Jahr sozusagen im Podcast waren, und schauen, wo es mit ihnen hingegangen ist Ende des Jahres. Und dann bin ich natürlich gespannt, was du für ein Promotionsthema gewählt hast oder ob du weiter auf der Suche bist nach dem Promotionsthema. Mhm. Und bis dahin meinte ich ja schon, wer irgendwie Lust hat, nochmal zu dem Thema was zu erfahren. Wir packen auf jeden Fall auch die Informationen zum Projekt, das du uns heute vorgestellt hast, hier in die Shownotes. Man kann auch Ada Lotta direkt theoretisch über das Institut kontaktieren. Also wenn ihr irgendwie sagt, komm doch zu uns. Obwohl ich habe das Gefühl, du bist sehr Stuttgart verbunden.
Sehr institutsverbunden.
Ja, gut. Falls jemand sozusagen heute zugehört hat und gesagt hat, thematisch, da sitzen wir auch dran oder da könnten wir noch irgendwie einen coolen Anwendungsbereich haben, dann seid ihr, glaube ich, herzlich eingeladen, euch irgendwie auch in Verbindung zu setzen.
Auf jeden Fall, ja, sehr gern.
Wir hören uns dann in 2 Monaten wieder. Und bis dahin wünsche ich euch noch eine restliche, schöne Sommerzeit. Bis dann. Tschüss.
Ciao.